Was ich lieb, was ich hasse. Was ich lieb, was ich hasse. Leute, wisst ihr, was ich liebe? Backspin, Love and Hate. Das ist komisch, ne? Weil das soll ja nicht beides sein. Aber ich lieb's. Was für mich immer wie so ein Ausflug zu guten Menschen, die ich alle sehr, sehr gerne mag, um mit denen über Hip-Hop zu reden. Deswegen, hallo Emma, hallo Dan, hallo Bass.
Yeah.
Moin.
Ich bin heute in auf jeden Fall Love-Mode für diese Sendung. Ich bin gespannt, was ihr draus macht. Reizt mich nicht!
Much love, sometimes hate.
Ja, genau, denn Nico Backspin ist auch mit am Start. Hat aber heute hier gerade am Anfang dieser Sendung gar nicht so viel zu sagen, denn Emma, wie sage ich's? Du hast uns einfach mal angezählt und gesagt, sag mal Leute, was ist eigentlich los bei euch? Wir reden hier jede Woche über Hausaufgaben, Herr Lehrer oder Herr Professor, was auch immer. Und dann lassen wir die Leute nicht hören, worüber wir reden. Das geht ja so nicht. Und deswegen hat Emma vollkommen recht, haben wir heute uns überlegt, oder genommen hat Emma im Prinzip hat es vorgegeben und wir folgen diesem Advice, dass wir ab jetzt die Hausaufgaben so positionieren wollen in diesem Format, dass ihr danach auch hören könnt, worüber die beiden gesprochen haben. Deswegen haben wir es heute mal an den Beginn der Sendung gesetzt. Dan gibt gleich, weil der hat ein D und J vom Namen, der wird gleich so funky Mega-Mixe aus beiden Songs machen. Und sowas alles. Vorher lassen wir aber Hausaufgaben erklären. Und das eine, das da drin steckt, ist, dass Emma dafür sorgt, dass ihr die Songs hören könnt. Das andere ist, dass sie auch gut vorbereitet ist auf diese Hausaufgabe. Oder Emma?
Ich bin mega gut vorbereitet. Das ist wow. Klar. Ich kann sehr gerne anfangen.
Ja, leg los.
Ich hatte von Bass den Song Plan B von Nepomuk aufbekommen als Hausaufgabe. Und ich kannte den auf jeden Fall auch schon. Ich habe auch die letzten Veröffentlichungen von Nepomuk sehr interessiert verfolgt. Ich muss sagen, der Song war jetzt nicht unbedingt mein Favorite von den letzten Singles, die er da veröffentlicht hat. Und irgendwie bin ich generell nicht so ein großer Fan von den neuen Nepomuk-Songs. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat mir das früher besser gefallen. Aber
kannst du das an was festmachen? Schön, wenn ich da mal kurz reingehe, weil ich fühle so ein bisschen, was du sagst, aber ich möchte mal wissen, was dein Punkt dabei ist.
Also gerade bei dem Song hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, was der Song mir sagen will. Also es sind sehr viele witzige Lines, wo man schmunzeln muss oder wo man sich denkt so, ah ja, hier ist ein cooler Wortwitz irgendwie dabei. Aber ja, irgendwie wusste ich dann nach dem Song auch nicht so richtig, um was es da jetzt gerade ging. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt sein Ziel. Aber irgendwie hat mich das früher ein bisschen mehr gecatcht. Also ich glaube, da fand ich die Lines noch ein bisschen witziger, spannender, fresher als jetzt.
Okay.
Vielleicht sollten wir eine neue Rubrik, aber auch einführen, Nico, dass wir auch erklären, warum wir diese Songs picken für... Also
ja,
ich für Emma und Emma.
Oh, das ist ja komplettes Rebuilding hier. 101. Folge, Leute. Und hier wird alles auf links gedreht. Pass auf, nächste Woche stelle ich mich an die Regler und dann macht Dani Moderation. Dann mixe ich hier mal einen weg, Alter.
Aber eigentlich war ja die Idee, dass mit wir nicht irgendwie so einen Song nehmen, wo wir locker flockig drüber reden können, sondern dass, Nico, dass du die beiden Songs aus jeweils unseren Playlists dickst und uns dann gegenüber Kreuz vorlegst. Das können wir, aber egal. Da reden wir noch drüber.
Pass mal auf. Nee, das nehme ich jetzt. Ich brauche schnell die beiden Playlisten, mache ich spontan gleich in dieser Sendung als Hausaufgabe am Ende für euch. Schickt mir noch kurz die Playlisten, damit ich das nicht...
Okay.
Dann machen wir das. Aber, guck mal, wir bauen das alles mit ein. Ihr Leute, ihr seid live mit drin in einer quasi Redaktionssitzung, in der wir das ganze Format bauen. Bass, erzähl uns doch mal deine Gedanken. Warum hast du diesen Song ausgesucht?
Also ich bin großer Fan von dem Album, aber ich bin ein bisschen bei dir, aber ich halte auch nicht viel von zu sagen, oh, das Album letztes Jahr, vorletztes Jahr oder wann auch immer, fand ich wesentlich geiler und schade, er hat das nicht nochmal toppen können. Von solchen Geschichten halte ich eh nicht, sonst halt ein komplett anderes Album. Wer weiß, was ihn da so, was er da so gefühlt getrieben, mit welchem Zeitraum er das gemacht hat. Nepomuk, Ab Absurdum, Ad Absurdum ist ja ein ganz, ganz großes Album von ihm, was für mich auch ein Album des Jahres war, was er davor rausgebracht hatte. Ich finde seine Art der Gesellschaftskritik einfach richtig krass, weil man denkt immer, das ist so ein lustiger, sind so viele lustige Lines. Bis hat ja so einen ähnlichen Ton schlägt er an, denn wie ein Retro-Gott oder so. Da muss man erstmal zwei, dreimal hinhören. Man denkt, das ist alles witzig und dann ist da irgendwie die schärfste Gesellschaftskritik drin reingepackt und das halte ich ihm sehr zugute und das Plan B ist in meinen Augen da auch sehr gut gelungen vom Song her, weil ich dann auch eher diese Message höre, anstatt nur Spaßrap und diese Kombination, erstmal die Leute catchen, damit dass er irgendwie irgendwelche witzigen Metaphern reinpackt, aber dann am Ende doch eher so ein Diss-Track irgendwie bei rauskommt, weil irgendwie ist es doch schon ein funkiger Diss-Song, so in meinen Augen. Finde ich persönlich ganz cool.
Ich weiß auch, was du meinst. Und also klar habe ich das schon auch rausgehört, dass da irgendwie so ein bisschen Gesellschaftskritik drin steckt, aber ich finde halt, die geht nicht besonders tief. Also ich hatte halt das Gefühl, das war irgendwie sehr oberflächlich, nur mal so ein paar Lines da reingehauen. Ich habe mir jetzt leider keine rausgeschrieben. Aber da hatte ich halt, kenne ich halt andere Songs von ihm, wo er das irgendwie ein bisschen mit mehr Boden macht. Und bei dem Song war ich irgendwie so, ja, irgendwie wird hier mal da und da was kritisiert, aber es geht jetzt nicht so richtig tief. Aber vielleicht wollte das in dem Song auch gar nicht.
Wenn man vielleicht so die Songs kennt von ihm oder weiß vielleicht, was für eine Meinung er eigentlich vertritt, dass man sagt, okay, das ist vielleicht, geht vielleicht nicht so tief, aber vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal wirken lassen und denkst so, ach du Scheiße, ja, der meint es aber trotzdem ernst so mit dem, was er da erzählt. Aber ich weiß auch, was du meinst. Also natürlich hat er Songs, die gehen dann message-mäßig und gesellschaftskritisch direkt ins Gesicht und der eben natürlich nicht. Aber finde ich den klasse, als so eine Mixtur aus beiden Sachen.
Kommen wir zu dir. Was war deine Hausaufgabe und warum?
Meine Hausaufgabe. Du kommst gerade zu mir, ja. Entschuldigung. Ja, die Emma hat mir von Carlo K. aus Lüneburg kommt, da habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also hier aus dem Norden, den Song Sommernächte mal zum Hören vorgelegt. Cooler Song, erstmal so inhaltlich, geht so ein bisschen um Entschleunigung, typischer, so ein bisschen versucht ein Sommerfeeling so ein bisschen aufzugreifen, so ein bisschen um Entschleunigung, für mich eine Art Liebessong für das Freigeistsein, also ne, so ein bisschen leichtes, nicht Storytelling, aber so ein Schwelgen in schönen, ja, in schönen Dingen sozusagen, so ich habe keinen Bock auf dieses 9-to-5-Leben, bin lieber ein Freigeist. Diese Hektik des Lebens, ich muss mich entschleunigen. Birgt ein wohliges Gefühl beim Hören. Aber ich mag den tatsächlich klangmäßig. Das ganze Album zieht sich mit Soul-Samples durch, aber das ist, ich komme gerade nicht auf das Stilmittel da und kann vielleicht mithelfen. Das ist einfach nur so ein, was heißt einfach? Ich kenne die Produktionsweise nicht, aber es klingt wieder so einfach ein Soul-Sample, langatmiger Soul-Sample, ohne Drums, ohne Schnippschnapp, so wie so ein Sound Teppich, dass der Poetry Slam Künstler, nenne ich das immer so, braucht einfach nur so einen Soundteppich, wo er drüber seine Lyrics runterkickt. Mir gefällt das halt nicht nur bei ihm nicht, sondern bei vielen anderen Artists, die dann nur mit so einem einfachen Soundteppich ohne Drums arbeiten. Das stört mich immer irgendwie. Das zieht sich nicht durchs Album, aber ein paar mehr Songs hat er so. Aber generell gefällt mir der Song inhaltlich ziemlich gut.
Emma? Ja. Ja, also ich habe den auch rausgesucht, weil ich glaube, ich habe den Song ganz unten in der Think Backspin It's Friday Playlist entdeckt. und fand den mega. Ich hatte den gehört und war direkt so, hä, okay. Normalerweise ist es immer, je weiter runter man in der Playlist kommt, desto weirder wird's manchmal, ehrlich gesagt. Aber deswegen hatte ich da jetzt schon gar keine große Erwartung mehr, da irgendwas zu entdecken. Und dann kam dieser Song um die Ecke und ich war so richtig so, hä, krass, wer ist das? Das klingt richtig cool. Und dann halt auch so ein bisschen geschaut, festgestellt, der hatte, ich glaube, das war so die erste Single, glaube ich, die er rausgebracht hatte auf Spotify. Wie gesagt, recht junger Künstler. Also ich weiß gar nicht, wo er eigentlich herkommt, aber ich glaube, inzwischen wohnt er in Hamburg auch. Und ich fand es ganz cool, weil dem sein Sound mich halt so ein bisschen daran erinnert. Also ich finde, es gibt gerade relativ viel junge KünstlerInnen, die so diesen Sound, den du da beschrieben hast, den ich halt sehr gerne mag. So dieses ein bisschen entspanntere und gegen diesen modernen Sound. Also es richtet sich ja schon sehr gegen diesen modernen, eigentlich gerade aktuellen Sound, was ich halt sehr spannend finde. Genau. Und deswegen habe ich den ausgesucht. Der hat jetzt auch, also der hat seine EP vor kurzem auf Spotify rausgebracht, hat jetzt auch vor kurzem sein Album rausgebracht, das aber bewusst nicht auf Spotify gepackt, weil er gesagt hat, er hat da keinen Bock drauf und ja, will damit halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Zeichen gegen so diese moderne, ja, Industrie setzen, so ein bisschen. Also auf jeden Fall sehr spannender Künstler, den man im Auge behalten sollte. Carlo K. heißt der.
Interessanter, ja. Also ich habe ja, hab ja auch meine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Ja, laut Bandcamp-Profil, wo auch das Album, wo ich das Album runtergeladen habe und meinen Obolus bezahlt habe, vielen Dank für das Album an Carlo K. Check das aus. Ist das Album, wo der Song Sommernächte drauf ist, heißt ja Zeitgeist, interessanterweise. Und jeder Song von seinen Producern oder Producer ist eigentlich eher so eine, ist eigentlich eher so ein boombeppiger Oldschool-Style, weil es eher sehr eigentlich fast alles, ich habe die Songs jetzt gerade nicht so alle vor Augen, aber eigentlich zieht sich so ein Soul-Sample-Faden durch das ganze Album, mal mit Beats, mal ohne Beats. Ich kann mir auf, also Sommernächte nochmal zu dem Song, wäre da jetzt so ein krachender Boom-Bap-Drum-Pattern drauf, dann würde wahrscheinlich der Song gar nicht so rüberkommen von der Empfindung her, vom Gefühl her, wie jetzt, sag ich mal, ohne Rhythmusgerüst irgendwie über diesem Sample. Das ist schon ganz gut so. Und die anderen Songs auf dem Album ist es so ähnlich, dass da sehr viel Gefühl vermittelt wird und dann irgendwie die Drums dann weggelassen werden. Ist ja auch ein Stilmittel, was schon seit Jahren Anklang findet bei vielen Hörern und bei vielen Rappern und Produzenten, dass einfach nur mit Samples gearbeitet wird und das Drum-Pattern, was dann drin ist oder gar nichts drin ist oder nur mit dem Sample und dieser Stimmung des Samples gearbeitet wird und mehr nicht. So, und es kann sehr, sehr gut funktionieren. Mir gefällt das nicht immer, weil ich so ein typischer Boom-Bap-Nerd bin, der einfach mal auch die krachende Snare und Bassdrum braucht.
Ich habe jetzt schon Bock und ich bin schon in Emmas Playlist, dir da was richtig Schönes rauszusuchen, genau aufgrund der letzten Sätze, die du gerade gesagt hast.
Ach, du hast meine Playlist noch nicht.
Nee, genau. Auf die warte ich noch. Nicht. Wir haben jetzt eine kleine Unterbrechung. Base, das ist deine Chance, mir deine Playlist zukommen zu lassen, damit ich die Waffen wähle für die nächste Ausgabe von Hausaufgaben des Herzens bei Backspin Love and Hate. Ich finde es sehr gut, wie es jetzt läuft. Dan, was hältst du von beiden Songs?
Ja, ich habe leider noch nicht reingehört, deswegen für mich jetzt auch eine Premiere, gleich die beiden Songs hier bei uns in der Show zu hören und vielleicht gebe ich danach auch noch meinen Senf dazu, falls ihr meinen Senf haben möchtet.
Dann haben am Ende alle etwas dazu gesagt, wie sie es gehört. Bis zu diesem Punkt habt ihr jetzt die Chance auch mitzureden, denn jetzt kommt gemixt in einer unnachahmlichen, ja?
Wir haben erst noch ein kleines Special, weil ich habe Carlo, den mich gebeten, vielleicht auch ein paar Sachen, ein paar Wörter.
Oh, Emma, du machst mich fertig heute.
Ich dachte, du kündigst das an.
Ja, nee, aber das ist Schande, das habe ich vergessen. Das muss doch vorne schon mit rein irgendwie so. Zack.
Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Sprachnotiz von Carlo bekommen. Hier im Hintergrund geht gerade die Kaffeemaschine wild. Ich hoffe, man hört es nicht so doll. Genau, und der sagt noch ein paar Wörter zu seinem Song Sommernächte und dann hören wir den im Anschluss direkt.
Und den anderen auch, gemixt von DJ Zwölffinger Dan.
Yes. Mein Name ist Carlo K. und Emma hat letztes Mal im Podcast meinen Song Sommernächte als Hausaufgabe mitgegeben. Und mich gebeten, jetzt ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, der Titel lässt direkt schon ein bisschen vermuten, um welche Stimmung es da so geht. Ich fühle bei Sommernächten auf jeden Fall immer eine sehr große Unbeschwertheit und habe versucht, das ein bisschen einzufangen. Also so dieses Gefühl, dass alle Probleme ein bisschen ausgeblendet werden können, wenn man mit Freunden dann nachts noch irgendwo draußen sitzt und auch ein bisschen so die Möglichkeit zu träumen. Also ich merke immer, dass in diesen Momenten sich dann alles so ein bisschen möglich anfühlt und ist auch eigentlich egal, ob die Träume dann irgendwann wahr werden, aber in diesem Moment reicht es aus, dass man denkt, dass alles möglich ist. Genau, und das ist so das Inhaltliche. Produziert ist der Song von Psypuder aus den Staaten. Zudem habe ich leider keine richtig persönliche Verbindung, alles nur online. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr krasses Instrumental und da muss auf jeden Fall der Name auch mal genannt werden. Also ganz viel Liebe an ihn. Und ich freue mich, wenn ihr euch das alle anhört. Carlo K., Sommernächte. Ja.
Backspin Love and Hate, immer noch für euch am Start. Und die neue Rubrik, die wir quasi, die alte Rubrik, die wir neu aufgelegt haben, habt ihr quasi live in der Redaktionssitzung mit erlebt. Jetzt ist der nächste Job, der da drin steckt, dass ich euch beiden Hausaufgaben geben darf. Emma, ich fange bei dir an. Und ich habe die Liste mir jetzt eben in die Hand genommen. Und ich nehme wirklich, also bei aus Bass-Liste, ich komme jetzt rein mit dem Namen, weil ich Dezember MC mit dem Song Bekenntnis mir gerne von dir mal beschrieben haben möchte, was da drin steckt, weil ich kann es mir selber nicht vorstellen. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und das zweite, und das geht in die Richtung Bass, ist ein Song, den ich in deiner Liste gefunden habe, den ich selber ganz, ganz hervorragend fand. Und deswegen gebe ich den an Bass weiter. Der Künstler heißt Brown Eyes White Boy und der Song heißt Icarus. Und das sind die Songs für die nächste Hausaufgabe. Und jetzt, also wir haben ja schon ziemlich viel Harmonie hier gehabt, ne? Aber ich finde, es ist auch irgendwann mal gut mit dem ganzen hier, können wir Liebelei hier, können wir einen Sitzkreis draus machen. Ich glaube, es hackt. Hier muss mal ein bisschen Feuer rein. Emma, hast du ein Thema dafür?
Ja, ich hab mir gedacht, wir reden mal über was, was vielleicht den lieben Bass so ein bisschen provozieren könnte. Und zwar geht es um eine digitale Graffiti-Wand.
Du hast dir schon überlegt, so nachdem das letztes Mal so von wegen Nigo und so, das ist jetzt alles harmonisch hier, hast du dir gedacht so, und dafür bin ich nicht angetreten.
Machen wir mal wieder ein bisschen was zum drüber streiten hier vielleicht.
Ja, Jungs, aber merkt ihr Jungs, ich bin so altersmüde und gemütlich geworden. So Emma hat die neuen Love and Hate Fäuste in der Hand und boxt euch jetzt in eure Wohlstandsbäuche. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja,
was
man darf ja auch ab und zu auf Krawall gebürstet, darf ja auch mal sein, oder?
Ja, das liegt am Kaffee, glaube ich, schon hier. Die zweite Tasse ist schon leer. Ich bin langsam ein bisschen hippelig.
Aber erzähl, was hast du auf dem Auge?
Ja, und zwar gibt es jetzt eine digitale Graffiti-Wand, die man sich buchen kann für Veranstaltungen und Partys. Und das Ganze ist dann quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, wird das da so projiziert und dann kommt aus einer Graffiti-Dose unsichtbares Infrarotlicht und damit kann man dann quasi so sprayen, nur ohne dass es an die Wand sprayt. Das macht dann, glaube ich, auch so dieses Geräusch und so. Ist auf jeden Fall ganz spannend, aber ich dachte mir, für jemanden, der wirklich ein Sprayer ist, muss es ja die komplette Hölle sein wahrscheinlich, oder Bass?
Also ich habe mich mit dem Thema ein bisschen mit der Homepage und was damit gemacht werden kann oder wo der Zweck dahinter steht, ich sage es mal frech, mir geht dabei keiner ab, aber digifitti.de auf der Seite, das ist so, wir sind ja bei Love and Hate, ne? Hate ist so ein bisschen die überspitzte Form, aber richtig geil finde ich das nicht, verstehe den Sinn dahinter und vielleicht auch so diesen Mainstream-Leute, können wir auch mal drüber reden, ne? Hip-Hop, so, ne? Was bedeutet das Wort Hip und was ist das Hop da drin? So eine Graffiti-Wand ist nicht unbedingt, um Leute zum Hip-Hop zu bringen, aber um vielleicht Graffiti vielleicht näher bringen zu wollen, als kleines Gadget. Ich glaube, die Graffiti-Writer, die sagen so, what the fuck, weil diese, die Faktoren, die Graffiti zu Graffiti machen oder die dazu führen, dass man Graffiti liebt, können nicht auf so einer digitalen Wand stattfinden. Helft mir mal weiter, wie heißen diese Leinwände in den Schulen, wo du direkt dran schreiben kannst da?
Whiteboards.
Nee, so ein direktes, nee. Die elektronischen. Wie heißt der Fachbegriff da? Ich komme da gerade nicht drauf tatsächlich.
Doch, aber das sind doch Whiteboards,
doch, ne? Whiteboards, ja.
Whiteboards, genau.
Wo direkt die Bilder auch drauf projiziert werden. Naja, das ist letzten Endes ein Touchscreen, ein riesengroßer Touchscreen, 2 Meter mal 50 mal 4 Meter breit oder so, wenn ich die Bilder so richtig deute.
Mal 1000.
Wo über so ein, über eine spezielle Technik, Infrarotlicht, wo wahrscheinlich so ein Laserpointer oder so eine Art Sprühdose, die als Controller genutzt wird, dann das Touchscreen merkt so, wo kommt das Signal an, und dann kann man wie auf einem Zeichentablett, viele Grafiker oder viele Graffiti-Maler, die quasi Sachen digitalisieren im Computer, die würden das ja kennen in kleinerer Form und auf Messen, Veranstaltungen, Partys, Hochzeiten, wo auch immer. Das ist so wie so eine Fotobox, denke ich immer so. Ne? So, okay, ist auch nett gemeint. Da kann man so ein bisschen rumkritzeln. Wenn ich mir überlege, was für Leute so eine Graffiti-Wand benutzen, digitale Graffiti-Wand, denke ich immer so, Leute, ihr seid genau die Typen, die eine alte Sprühdose finden und ein geiles Graffiti an der Hall of Fame crossen und nicht wisst, was ihr da tut. So, weißt du? So sehe ich das manchmal. Kann aber.
Er wird langsam sauer, ne?
Merk's ja, ich werde manchmal langsam sauer. Also, ja, wir sind in der Neuzeit und Digitalisierung ist alles schön und gut. Also, so eine Graffiti-Wall ist ein kleines Gadget. Das wird ja niemals das klassische Graffiti ablösen können. Das auf gar keinen Fall. Weiß ich nicht, ob es vielleicht in Schulen, Universitäten, wo man vielleicht so wie das Thema hatten wir mit Torch, dass er an einer Kunsthochschule schon Kurse belegt hat, ob es für solche Kurse vielleicht einsetzbar ist, wo man sagt, hier, guck mal, hier könnten wir schon mal, wenn man so Stile erklärt, da bin ich vielleicht so ein bisschen bei, wenn man so Tags, so, wenn man so um Schwung, Flow, Schriftform, Blockbuster, Wildstyle, wenn man da ganz schnell irgendwie ein bisschen auf so einer riesen Grafiktablett Sachen vermitteln will, okay. Aber wie gesagt, einfach nur Linien zum richtigen Graffiti gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und dann brauche ich auch eine Dose, die nicht nur so ein Zischen und Klackern irgendwie simuliert, sondern dann brauche ich auch den Smell. Dann muss ich an der Wand stehen und nicht ein Radiergummi, wo ich alles wieder wegretuschieren kann, sondern meine Linienführung muss ich bedenken. Farbauswahl muss ich überdenken, ob das alles zusammenpasst in echt. Da scheiden sich bei mir echt die Geister. Ich finde die Idee irgendwie cool. Aber nicht in Bezug zu direkt in diese Sparte der Hip-Hop-Kultur. Also für diesen mainstreamigen Touch irgendwo. Wenn jetzt irgendwie das Hip-Hop-Camp oder das, keine Ahnung welches Rap-Hip-Hop-Festival, der mit solchen Graffiti-Wänden kommt, um seine Gäste zu bespaßen, würde ich sagen, Leute, verpisst euch, ey. Dann stellt da irgendwie einen überwachten Spot hin und die Leute können eine echte Dose in die Hand nehmen. Aber das könnt ihr bei der Formel 1 machen oder so, aber nicht bei dem, wenn ihr sagt, ein Hip-Hop-Festival.
Lass mal einen Schritt weitergehen. Stell dir mal diese Absurdität, diese bodenlose Frechheit vor. Du machst im Mekka von Hip-Hop in New York von den Architects kuratiert ein Hip-Hop-Museum auf und stellst dann dort mit in diese Räumlichkeiten so eine Installation, wo du mit einer Dose und Infrarot an einen Zug sprühen kannst. Das wäre ja wohl die absolute Frechheit, oder, Vase?
Jetzt willst du mich catchen, weil du hast mir ja schon mal im Vorgespräch gesagt, ja, aber in dem heißgeliebten Hip-Hop-Museum in der Bronx, was da demnächst eröffnet wird,
findet genau dieses statt.
Und ja, da sage ich dir, dieses
Emma, ich will nicht den Kampf für dich jetzt aufnehmen, du musst mit einsteigen.
Aber Nico, dieses Hip-Hop-Museum ist ja nicht nur für Hip-Hopper gemacht, sondern für den klassischen Mainstream-Touri in New York. Und für den ist es ja genau richtig, vielleicht sowas zu machen. Aber jeder Writer, der in dieses Museum kommt, der sagt sich, ja, toll, tschüss und geht weiter.
Ja, genau. Aber da sind wir genau bei dem Punkt und das ist,
ich will das nicht verfluchen so.
Aber der Punkt ist,
ich als klassischer Graffiti-Hip-Hop-Purist, also als Graffiti-Purist, als selber aktiver Graffiti-Maler,
denke so. Ja, für dich ist das doch gar nicht gedacht. Und das ist ja auch das Gute daran. Das ist ja vollkommen klar. Das ist totaler Quatsch, dass das irgendwie eine Bedeutung hat für jemanden, der wirklich an einer Dose ist. Das funktioniert nicht. Aber für die Leute, die keinerlei Verbindung damit haben, so dieses kleine Gefühl von irgendwo mit der Dose mal so gegen und dann malst du so, dann fangen sie einmal an zu verstehen, warum ihre Hauswände bei ihrem Viertel so aussehen. Diese Einstiegshürde finde ich daran spannend.
Emma, jetzt bist du mal dran. Ja, ich habe das halt, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch so, also irgendwie sieht schon komisch und ein bisschen falsch aus, so da bin ich auch bei Base, aber gerade ich fände es ganz cool, das mal auszuprobieren, weil ich meine, ich sitze ja hier in der Runde als, ich kann weder DJen noch sprayen und naja, rappen wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber irgendwie würde ich solche Sachen gerne mal ausprobieren. Aber gerade bei Graffiti denke ich mir halt oft so, ich kann das halt echt, ich kann schon überhaupt nicht zeichnen. Ich brauche jetzt hier nicht irgendwie eine Wand beschmieren, weil bei mir wird es nicht gut aussehen. Deswegen fände ich es cool. Also ich glaube, so zum Ausprobieren oder wie Base auch schon gesagt hat, in so einem Lehrkontext, wenn du wirklich so diese Graffiti-Workshops machst, die es ja teilweise überall auch schon gibt, da stelle ich mir das eigentlich schon ganz cool vor. Aber natürlich wird's das richtige Graffiti nie ersetzen, hoffentlich. Das wär schon wild, wenn irgendwann in Städten einfach nur noch solche Installationen hängen und man sich da irgendwie austoben kann.
Als ob das eine Szene akzeptieren würde. Das ist ja Quatsch. Das würde ja niemals funktionieren. Ich glaube aber genau, dass der Ansatz darin, Leute damit in Verbindung zu bringen, der Schöne daran ist. Das ist aber jedem Puristen, der ernsthaft sich damit beschäftigt, so, wir haben ja das Beispiel hier gerade aktiv in dieser Gruppe, quasi die Nackenhaare zu Berge stehen lässt, auch vollkommen logisch und vollkommen legitim. Und trotzdem weiß ich, Base, wenn wir beide im Hip-Hop-Museum stehen, sag nicht, dass du nicht diese Dose auch mal in die Hand nehmen wirst.
Ich würde es auf jeden Fall, ich bin ja auch so
Technik,
also nicht so, dass ich sperre mich nicht von neuer Technik. Da würde mich tatsächlich interessieren, okay, das ist für den normalen Konsumenten oder normalen Ausprobier-Dude, der da mal die Sprühdose, man kann die Strichstärke, die Strichtransparenz, die Farbe so ein bisschen ändern. Aber wie weit könnte man theoretisch damit gehen, um wirklich filigran zu arbeiten, um vielleicht tatsächlich das zu machen, was wirklich Graffiti-Dudes mit ihren Zeichentabletts machen, das in großer Form. Aber ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist, dass man will, dass jeder weiß, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass digitale Graffitis am Zeichentablett herzustellen, das dauert einige Stunden und das ist richtig Arbeit, die dahinter steckt. Und das soll ja so ein Spaßfaktor sein, ne? Mal schnell eben seinen Namen in Graffiti-Form irgendwo hin und zack, und schicke ich mal direkt auf Instagram. Da soll ja auch, ist ja auch so gedacht, dass man sagt, gleich die sozialen Medien irgendwie damit fluten mit dem, was man da gerade macht. Der Spaßfaktor ist mit Sicherheit da auf irgendeine Art und Weise da für alle normalen Leute.
Aber Dan, mal ganz ernsthaft, du kennst Bustlebase jetzt auch schon 150 Jahre. Der Moment kann doch da sein, dass wir ihn auch so weit haben, dass er dann irgendwann selber diese Sprühdose entwickelt.
Also ich habe mich ja gerade die ganze Zeit zurückgehalten und wollte eigentlich jetzt reinspringen irgendwann und sagen, ich glaube, wir sollten das nicht zu früh verteufeln. Wenn man mal überlegt, wie wir Base und ich, wie wir darüber gelacht haben, als Serato und Final Scratch und Traktor auf den Markt kamen und wir gesagt haben am Anfang, das wird sich niemals durchsetzen, das ist irgendein Rumgespiele, es gibt nur das Vinyl-Only und alles andere kannst du in die Tonne treten. Und jetzt sind wir ja eigentlich Heavy Serato-User seit vielen Jahren. Insofern glaube ich, wenn dieses Feeling so krass doch werden sollte an so einer digitalen Wand, dass man sagt, das ist echt eine Alternative. Klar, eine echte Alternative wird es, glaube ich, nicht wirklich geben. Aber wenn sich das vielleicht doch so weiterentwickelt, dass man sagen kann, ey, ich stehe doch immer mal an so einer digitalen Wand und das ist dann legal und ich muss dann mir um nichts Sorgen machen, dass die Cops mich dann irgendwie fangen oder so, dann glaube ich, vielleicht ist das für den einen oder anderen Writer doch mal eine gute Alternative. Ich meine, so aus unserer Lebenserfahrung habe ich, glaube ich, oder können wir sagen, dass man Dinge, die man verteufelt halt am Anfang, doch vielleicht ab und zu mal im Endeffekt dann doch akzeptiert hat. Und vielleicht ist das auch so eine Sache, auch wenn es jetzt am Anfang ein bisschen komisch und strange klingt und jeder Purist an die Decke springt, was ich auch vollkommen verstehe, aber vielleicht sollte man sich nicht komplett dieser Sache verschließen.
Eine offizielle städtische Hall of Fame für Graffiti in Form einer 100 Meter langen, 3 Meter hohen digitalen Fernsehwand. Okay, da bin ich in Rente.
2080, wir reden hier 2134 vielleicht sogar, das Jahr.
Challenge accepted, sage ich nur. Ich bin gespannt. Wir sprechen uns hier in ein paar Jahren wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
Da geht's dann, guck mal, es geht so weiter. Es gibt ja schon Autos oder wie auch immer, so Oberflächen, die denn digitale Oberflächen, wo denn Sachen raufprojiziert werden können. Stell dir vor, irgendeiner steht an so einer Wand, macht sein Graffiti und das könnt ihr dann direkt in Echtzeit übers Internet direkt an die Oberfläche einer S-Bahn projiziert werden. Ganz legal, Graffiti von jemandem, bupp, auf der fahrenden S-Bahn, U-Bahn. Ja. Das wird ja die Hardcore-Graffiti-Maler freuen. Aber egal, alles ist möglich.
Ja, lass uns mal bei Love and Hate Folge 1000 das noch einmal aufgreifen.
Ich wette, es kommt früher. Aber wahrscheinlich werde ich das nächste Mal, die Überleitung nehme ich nicht, die ist mir zu dumm. Welchen Song hören wir dazu?
Ja, Bass hat bei dem Thema natürlich einen Diss-Track rausgeholt aus der Diss-Track-Kiste. Und zwar einer der besten Diss-Tracks an alle Sellout-Rapper eigentlich. Und das sind Main Source mit Fake in the Funk aus dem Soundtrack Weiße Jungs bring's nicht, aka White Man Can't Jump. Beziehungsweise der Soundtrack heißt White Man Can't Rap. Richtig geiler Film, flappt ihr den auch auf dem Schirm mit Woody Harrelson. Und mit Wesley Snipes kommt jetzt auch ein Reboot, also ein Remake in die Kinos im Mai. Mal schauen, wie da der Soundtrack sein wird. DJ Drama ist übrigens dafür verantwortlich und ich glaube nicht, dass Main Source da auch drauf sein wird. Mal schauen, auf jeden Fall. Cooler Film, falls ihr den nicht kennt, zieht's euch rein.
Bis gleich. Backspin Love and Hate ist ein Format, das euch komplett 360 Grad mit Hip-Hop-Kultur versorgt. Und normalerweise ist Bass in diesem wunderschönen Format dafür zuständig, dass ich währenddessen Online-Shopping betreibe, weil er mir irgendwelche Buch- oder sonstige Tipps gibt. Ich habe das Gefühl, jetzt wird es ein bisschen, könnte es ein bisschen, darf ich das Wort cringe benutzen, Emma?
Ist das ist okay.
Okay, jetzt kann es ein bisschen cringe werden. Was bietest du mir heute zum Kauf an?
Ich weiß ja nicht, ob es cringe ist, ob es dann Fremdschämen ist, aber mit Fremdscham zu tun hat. Aber Nico, da frage ich dich erstmal, welche Schuhgröße hast du?
US 10, 44.
US 10, okay. Dann würde das, was du da bekommen könntest, ein Ticken zu groß werden vielleicht. Dann ziehst du ein paar Wintersocken an und schon
solange dass ich Jordan 3er, 4er, 5er, 6er oder der 8er, es gibt ein, zwei Modelle, dann fällt's aus.
Unser guter Homie Falk Schacht hat getwittert, dass er sich von seiner Sneaker-Sammlung trennt, die er vor 16 Jahren begann, also vor weitaus über einer Dekade hat er angefangen, Sneaker zu sammeln, viele Nikes, speziellere Marken. Aber jetzt kam wohl der Punkt, keiner steckt in seinem Kopf so gut wie er selber. Jetzt kam er zu dem Punkt, wo er sagt, ich möchte einen Großteil meiner Sneaker-Sammlung verkaufen und macht das ganz offiziell. Bei eBay hat er einige Dutzend Sneaker zum Verkauf in der Schuhgröße 44 anhalb überwiegend. Deswegen, Nico, also so ein bisschen Schnürsenkel ein bisschen enger ziehen. Guck mal, was es da gibt. Ein paar sehr viel Air Force.
Und das war das, was ich mit Cringe meinte, dass ich nur nicht anfange, jetzt Online-Schuhe von Falk zu erwerben. Also so naja, weit kommt es also, aber Emma, ist das was so für dich? Ist das was für dich? Vielleicht für
das sind
Ostergeschenke oder so.
Ja, ich habe leider wesentlich kleinere Füße. Also ich habe da auch, als ich das auf Twitter von ihm gesehen habe, bin ich da auch direkt draufgegangen, dachte mir so, oh nice, vielleicht ein paar neue Sneaker. Aber ja, logischerweise ist das die falsche Schuhgröße, die er da hat. Aber grundsätzlich finde ich das gut, dass man mal ein bisschen seinen Schrank ausmistet. Also das nehme ich mir auch seit Wochen gerade vor, mal meine Klamotten auszumisten und auf irgendeinem Flohmarkt zu verkaufen, weil das mit eBay ist mir immer zu blöd. Aber ja, ich meine, er hat ja auch gesagt, so muss man auch mal machen. Er sortiert das da mal aus, weil warum soll er die Sachen nur im Keller rumliegen haben? Na, das hat er da auf einen Kommentar geantwortet, warum soll er die nur im Keller rumliegen haben, wenn andere Leute das auch tragen können? Und das ist, finde ich, auch eine gute Entscheidung. Aber ich glaube,
diese Aussage trifft ja bei so Sneaker-Nerds und Sneaker-Sammlern, egal ob sie einfach nur aus Spaß sammeln oder das als Geschäftsmodell sehen, so eine Aussage von ihm trifft da ja auf taube Ohren meistens. Dann ist es, Horror, Falk oder wer auch immer da seine Sneaker so verkauft oder seine Sammlung, also verkauft, dann ist es Geschäftsmodell. Aber dann so seine Sammlung auflöst, ne, die man über Jahre irgendwie, dass sich angeeignet, gekauft hat. Und da sind ja auch bei ihm, wenn ich da die Fotos sehe, auch so ein paar Modelle bei, die nicht von der Stange sind, sondern auch schon Sammlerstücke sind, zu guten Preisen, die er da anbietet, vernünftigen Preisen, ohne da zu denken, oh, da will er hier die Leute mit abzocken, ist ja Quatsch. Ich und Dan, wir sammeln selber Schallplatten, aber ich habe es auch geschafft, über Jahre immer Schallplatten wieder abzugeben, um meine Sammlung irgendwie eher kompakter zu machen. Und für mich wichtiger, anstatt einfach nur Sachen zu horten und zu sammeln, nur des Hortens oder des Habens wollen. Oh, guck mal, den Schuh, den haben nur 5 Leute auf der Welt oder so. Aber wenn er mir optisch nichts gibt, oder ich kenne ja auch Leute, die sammeln einfach nur Schuhe, ist völlig, sollen sie machen, was sie wollen mit ihrem Geld. Aber ich denke mal, die hat er ja auch teilweise getragen oder seine Schuhgröße zumindest gekauft. Gibt ja Leute, die sammeln dann auch ganz viele Schuhe oder Klamotten, die gar nicht ihrer Größe entsprechen. Einfach nur sagen, das Ding will ich haben. Habe ich alles schon mitgekriegt, aber meistens ist es ja dann doch die passende Größe. Außer man wächst raus über die Jahre. Nico, wie bei unserer Hutgröße, die inzwischen
sich verändert. Reite da nicht so drauf rum, Alter. Das ist eine Sache, die ist sehr unangenehm. Aber ich bin so von 7,5 und die waren recht immer recht eng, bis zu 7,5/8. Und jetzt sind sie mir meistens einen Tick zu groß. Ich bin so zwischen 7,5 und 7,5/8.
Scheiße, eigentlich genau dazwischen. Ich ja auch. So.
Aber irgendwie fühlt sich es auch nicht mehr so. Es ist luftiger im Kopf. Ich habe aber auch so einen harten Sammlertrieb und den habe ich schon immer gehabt. Und das ging bei mir ja, also da ich nicht so viel Vinyl habe wie Dan, aber ja doch über die Zeit dann ja immer wieder Neues dazu hole, andersrum mit CDs gehabt, wo mich das hart genervt hat aufgrund von Streaming und auch Digitalisierung von Daten irgendwann, dass ich die ganzen CDs nicht mehr gebraucht habe und dann im Büro irgendwann wir hier kiloweise CDs quasi auch verschenkt, verteilt haben, so in Massen. Spiele hatte ich, VHS-Kassetten, DVDs. Also sagen wir so,
aber bei Mode, Nico, Schuhe, Caps, Jerseys, was auch immer.
Alles.
Liegt da schon viel rum, wo du sagst, das trage ich eigentlich gar nicht mehr?
Nee, das da bin ich relativ rigoros, wenn nicht mehr, also wenn es nicht mehr in meinen wenn es nicht mehr in meinen Fit passt, dann verkaufe ich sofort. Aber andersrum, NFL-Jerseys sind halt gerade mein Ding und davon hängen 50 im Schrank. Die kann ich nicht alle tragen, ist eh Quatsch.
Ja, okay, das sind zeitlich begrenzt, wo man sie tragen kann oder möchte. So. Aber es gibt ja auch viele Dinge, auch ne, bei uns sind es vielleicht Schallplatten, bei mir waren es auch Schallplatten, wo man einfach sagt, so boah, über die Jahre, weg damit. Ich habe auch mal irgendwann eine Kappensammlung aufgelöst. Das waren ja auch fast 100 San Francisco 49ers Caps. Und dann, als ich meine fast 100 49ers Caps verkauft habe, da haben mich auch Leute angeschrieben, Base, was ist los, was ist mit den 49ers los, wieso verkaufst du deine dutzendfach deine Cap-Sammlung, liebst du das Team nicht mehr, aber irgendwie war es für mich persönlich an der Zeit, einfach mal mich ein Teil von dieser, also mich hat es irgendwann eingeengt, dann auf diesen ist ja, jeder muss das selber wissen, aber mich hat das so irgendwie ja eingeengt, so dieser Sammlung, diesem Geist, diesem Gespenst, wie man so schön sagt, immer weiter hinterher zu rennen.
Es frisst ja auch voll viel Platz, oder? Also das merke ich nämlich gerade an meinem Kleiderschrank. Ich muss einfach aussortieren, weil es ist einfach kein Platz mehr da. Aber das sind jetzt auch keine krassen gesammelten Sachen. Also ich habe ganz viel Merch, also gerade T-Shirts habe ich festgestellt. Ich habe kaum normale T-Shirts, alles Merch-Sachen, wo ich es halt auch einfach nicht übers Herz bringe, die auszusortieren, auch wenn die mir schon viel zu klein sind, weil ich die einfach seit 10 Jahren besitze. Aber was ich halt schon auch so krass finde, sind wirklich diese, also was du gerade schon gesagt hast, Base, diese Leute, die Sneaker sammeln und damit dann halt so ein Geschäft machen. Also ich weiß noch, ich hatte das mal mit meinem Ex-Freund, der hat irgendwie so Nike Dunks, diese Ben & Jerry Dings gekauft, die du inzwischen für, also musst du irgendwie über 1000 Euro hinlegen, um dir so ein Paar zu kaufen. Und das da hat der halt bei sich zu Hause rumstehen. Und das war ganz lustig, weil wir dann immer eine Diskussion drüber hatten, ob er sie anzieht oder nicht, weil er irgendwann mal gesagt hat, so, ich glaube, er glaubt, er zieht die jetzt an. Und da war ich dann aber so, nee, zieh die doch nicht an, hey, dann, das ist ein ganzer, das ist ein Urlaub quasi, den er mehr oder weniger wegwerfen würde, wenn er diese Schuhe jetzt anzieht. Ich weiß gar nicht, was inzwischen mit diesen Schuhen passiert ist. Vielleicht sind die inzwischen wieder auf dem Markt, aber ja, das fand ich halt echt so spannend, weil davor habe ich mich nie damit beschäftigt, mit so Resell-Geschichten. Und da habe ich dann schon auch gecheckt, so, die Schuhe sind jetzt auch nicht mal besonders hübsch, aber sie sind halt, also kriegst halt echt viel Geld, wenn du die irgendwann verkaufst.
Das Problem bei Sneakern ist ja, klar, wenn die jetzt nur irgendwie bei dem einen sind sie auf dem Dachboden im Karton, okay, keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht geil, wenn sie da wenigstens in einem coolen Regal, in einem Shelf oder in der Glasvitrine, hässliche Glasvitrine, egal, aber irgendwie sich selbst zur Schau in der Wohnung, dass man sie auch jeden Fall optisch genießen kann. Das Problem bei Sneakern, ich weiß nicht, wie alte Sneaker oder was für Sneaker Nico vielleicht hat, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel sind, aber wenn da so die Weichmacher aus der Sohle rausgehen oder so, das
ganz
ist ja
schlimm. Weißt du, kann ich sofort reingehen?
Siehst du auch bei Originalen, die 30 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind, passiert das. Die ziehst du an und ratsch, ist das Ding kaputt. Ne?
Und deswegen mache ich was. Also ich habe was, ich habe ja schon so einen Jordan-Tech. Und den habe ich auch so weit getragen, dass ich dann irgendwann Kartons auf dem Dachboden horte. Mit nochmal eine zweite, eine dritte Version und sowas alles oder noch zu schade und so. Und dann irgendwann habe ich mich mal mit so Sneakerheads auch einfach drüber unterhalten und ehrlicherweise auch den Leuten in Shops und bin dann zu dem Schluss gekommen, niemand hat was davon, wenn ich diesen Sneaker, egal wie teuer der ist, und da liegen echt Dinger noch rum, wo die Retailerpreise gerade bei um über 500 Euro liegen. Es gibt keinen Grund, sie in Kartons da oben liegen zu lassen, solange bis das passiert, was du sagst, dass sie vergilben oder dass die Sohle porös wird oder irgendetwas, dann hat niemand was davon. Also zwinge ich mich gerade dazu, regelmäßig einfach in den Dachboden oder genau in den Keller zu gehen, Kartons zu nehmen, aufzumachen, Schuhe auszupacken und zu tragen. Und glaubt mir, Leute, es fühlt sich sehr gut an. Viel besser, als diese scheiß Kartons da oben auf dem Dachboden liegen zu haben. Und bei Falk ist es ja so, es gibt eine schöne Anekdote, die ich sicherlich hier kurz erzählen kann. Wir hatten mal ein Fotoshooting für ein Format, das wir zusammen gemacht haben. Und da hat er eins, ich glaube sogar eins der Paare, die jetzt wahrscheinlich verkauft werden, in Kartons mitgebracht, immer nur ausgezogen und dann einmal kurz für das Shooting ein und dann sofort wieder in Karton und wieder eingepackt und wieder weggepackt. Weil es ihm einen unheimlichen wichtigen Wert war, diese Starter-Sneaker, irgendwelche waren das, glaube ich, so zu schützen und sowas alles. Und das kann ich auch, ich habe genau das gleiche Gen. Aber jetzt diesen Schritt zu machen, vielleicht hängt es auch, da muss ich sagen, vielleicht auch mit dem Alter zusammen, irgendwie mit der Erfahrung so. Ich habe auch in meinem Leben Kicker-Jahreshefte, ich habe ja auch eine Fußballleidenschaft, habe ich gehortet auf dem Dachboden, bis ich dann irgendwann dazu gekommen bin, Dicker, warum müssen auf meinem scheiß Dachboden 40 Jahre Kicker-Hefte liegen? Ich gucke mir kein einziges mehr davon an. Was habe ich gemacht? Paket gemacht, 1 Euro, eBay, ist irgendeiner gekommen, hat dann ein paar Euro dafür gezahlt. Ich glaube, war sogar recht amtlich, aber war scheiße. Und ich habe dem eine Riesenfreude gemacht und ich dachte so, okay, ich bin's los. Deswegen, Falk, liebe Grüße, Beste, was du machen kannst. So, ein bisschen darauf reduzieren, auf das, was man wirklich haben möchte. Und wenn man so wie ihr oder so, ihr habt alle kiloweise Platten im Hintergrund, so, dann, das ist mir klar, dass du die nicht verkaufen wirst. Aber so ein gewisses Gefühl dafür, was die wirklichen Essentials sind, die dir wichtig sind, ich glaube, das ist das, was man da, also was ich zumindest aus dem Falk-Ding rauslesen kann. Und das finde ich geil.
Also ich bin auch auf jeden Fall ein Fan vom Loswerden. Eher dann wirklich, man kommt ja irgendwann, wenn man anfängt zu sammeln, irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, ey, jetzt nimmt das Ganze überhand. Natürlich kannst du dann deine ganzen Möbel rausschmeißen, wie ich das meistens dann auch in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Also richtige klassische Möbel. Man muss Prioritäten setzen.
Ja, scheiß auf Bett.
Ja. Also so richtige klassische Möbel sieht man bei mir immer noch nicht.
Man kann auch auf Platten schlafen.
Bei Platten ist es ja auch nochmal so schlimm, wo ich trage die Dinger nicht. Und bei gibt ja Leute, oh, die Platte, pack mal aus der Folie, ich will mal hören, leg mal auf. Und dann bist du des Wahnsinns. Da kenne ich auch viele Leute, die lege ich doch nicht auf, nicht, dass da ein Kratzer oder Staub rankommt. Ich sage, Leute, das ist eine Schallplatte. Meine Schallplatten sollen mit mir altern, meine Schallplatten sollen mit mir knarzen, ächzen.
Ich bin gerade, Ich bin gerade bei Discogs auch auf der Jagd nach so ein paar Platten für so ein Projekt. Will ich nicht erzählen, was das ist. Aber da ist mir das, da gibt ja diese ganzen Conditions und sowas alles, ne? Und ich bin so voll im Moment im Modus auf, ist mir scheißegal. Von mir, wenn die runtergeranzt ist, dann ist die halt noch ein bisschen billiger. Cool, fair. Ich brauche keine Mint von irgendeiner 1996 herausgekommenen Platte.
Du nimmst sie nur gut. Maximal gut plus.
Ja, genau. So. Da ist ein Riss. Ja, nehme ich, scheißegal. Für den Effekt, den ich damit haben will, ja, ist das doch super. So ein paar Kratzer drauf, das macht es nur echt. Das habe ich von euch gelernt, liebe Leute.
Ich könnte mich jetzt outen mit einer ganz schlimmen Sache. Ich sage, bist du das Wahnsinns? Nein, mein lieber nicht jetzt.
Doch, nee. Guck mal, ich habe ich hab die Zeitansage eben gerade von Dan gekriegt.
Ganz kurz,
aber das ist jetzt... Nee, lass mich kurz erzählen. Wir haben eh nur noch so ein paar Minuten. Das heißt, wir müssen dieses Thema jetzt noch so 3-4 Minuten strecken. Das heißt, du kannst jetzt ausführlich dich hier outen. Liebe Leute, wenn ihr jetzt hier noch dabei seid, in diesen Tiefen dieses Formates heute gerade, jetzt ist der Moment. Boogie Down Bass Outing.
Outing. Also ich habe ja auch ganz viel, wie du mit deinen Kickerheften, ganz viele Nerd-Zeitungen, Fachzeitschriften, Equipment, Kram und sowas. Und da habe ich das früher mal so gemacht, da hatte ich Abos über irgendwelche Fachzeitungen, wo es um Synthesizer, Sampler, Technik-Kram, wo ich noch mein kleines Privattonstudio hatte und alles. Und da habe ich immer die wichtigsten Seiten rausgerissen, die ich dann in einen DIN A4, in so einen normalen Ordner mir in Folie gepackt habe, dass ich, ne, und den Rest des Heftes wollte ich auch nicht mehr. Und genauso hatte ich... Ich habe noch ganz, ganz viele wichtige, die mir am Herzen liegen, aber ich habe auch ganz, ganz viele Backswing-Magazine, nur die Graffiti-Seiten rausgerissen und den Rest weggeschmissen.
Wow! Au!
Herzinfarkt, Nico. Erste Hilfe.
Au, es tut mir
leid. Eigentlich, es tut mir leid, Nico, Falk, Frank, es tut mir einfach leid. Natürlich Backspin, die ersten 10, glaube ich. Ich habe gesagt, die ersten 10 behalte ich auf jeden Fall und dann.
Ich wollte gerade sagen, da hast du aus den ersten 10 hast du die Graffiti. Dann wird es immer schlimmer. Aber das sind zum Beispiel so ein paar Kleinigkeiten. Und da sind wir bei den Essentials, auch das, was ich vorhin schon meinte. Guck mal. Wenn ihr kennt ja alle mein Office hier, in dem ich hier bin, und habt das vielleicht auch noch vor Jahren gesehen. Und das hat das, was hier an Horterei hinter mir stattgefunden hat, das lag ja nicht daran, weil ich jetzt so geil das alles irgendwie behalten wollte, sondern weil ich auch ein fauler Sack war, der einfach immer weiter reingestopft hat. Das war alles voll mit CDs und Büchern und allem drum und dran. Die Bücher haben wir dann irgendwann hier im Office auch zu einer Art Bibliothek gemacht, was auch total wichtig ist. Und da finde ich auch den Support immer wichtig, dass wir auch immer, dass ich neu. Base schickt mir hier einen Link, ich kaufe mir ein Buch, alles klar, allein nur for the culture. Das kommt hier mit in dieses Archiv rein. Was ich damit mache, also ich werde die ja nicht alle lesen, ob ich dann in irgendeinem Moment in meinem Leben und selbst wenn ich irgendwie 75 irgendwas bin, die irgendeinem Schulklassenprojekt irgendwann schenken werde und der Meinung bin, so, die sind jetzt an anderer Stelle besser aufgehoben. Dafür ist es theoretisch jetzt schon vorbereitet. Das gleiche gilt für Vinyl. Mein ganzer anderer Kram, das ist eigentlich, das passt in zwei kleine Kartons, was ich hier an Gimmicks nur noch rumstehen habe. Denn die meisten Erinnerungen, und das geht euch sicherlich genauso, die hast du dann am Ende doch hier oben irgendwo. Fotos und Videos sind für mich eine sehr wichtige Sache. Aber Sneaker, Caps, Klamotten, das vergeht alles. Und da bin ich so dazu übergegangen, dass ich nichts mehr horte, nichts mehr sammle, sondern ich gebe da schon genug Geld für aus, dann will ich es nicht auf dem Dachboden liegen haben, dann ziehe ich das an und rocke es durch, so lange, bis es nicht mehr schockt. Es kommt immer wieder neuer Kram, das habe ich ehrlicherweise auch gelernt.
Für den du dann ja auch offen bist.
Ja, genau. Abgesehen von Sneakern. Da könnt ihr mir kommen mit was ihr auch immer ihr wollt, ist mir scheißegal. Und Falk, liebe Grüße, ich werde keinen deiner Sneaker ersteigern, weil keine 4er Jordans dabei. Das mache ich an anderer Stelle. Emma, hast du jetzt irgendwie zumindest irgendwas mitgenommen aus der Reihe oder wirst du trotzdem sinnlos Dinge horten ab jetzt? Weil das ist der Moment, wo wir aus Alterserfahrung dich davor bewahren könnten, dass du nicht anfängst, sinnlos Scheiß anzuhaufen.
Also ich horte eigentlich relativ wenig. Ich glaube, so die einzigen Sachen, wo ich es auch nicht übers Herz schaffe, es wegzuschmeißen, sind alte Konzerttickets. Also inzwischen kaufe ich mir Konzerttickets kaum mehr in Papierform, einfach weil bei Eventim der Versand von einem blöden Ticket 5 € kostet, warum auch immer. Es ist einfach nur ein Brief, der da kommt, aber naja. Aber das kriege ich nicht übers Herz, Konzerttickets wegzuschmeißen. Die sind dann wirklich so zerfleddert, liegen die bei mir in der Box rum. Aber ansonsten horte ich eigentlich gar nichts. Also Klamotten schmeiße ich auch einfach nur nicht weg, weil ich mir immer denke so, hey, die sind ja noch gut. Also da sind ja keine Löcher drin. Ich will die jetzt nicht einfach wegschmeißen. Aber deswegen geht's jetzt bald mal auf den Flohmarkt mit 1-2 Kartons, wo ich wirklich mal aussortiere und sagen kann so, hey, hier, das muss alles raus. Keine Ahnung, gebt mir 1-2 € dafür. Das ist mir egal. Aber ansonsten...
Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt dabei. Du musst den Preis von dem Wertgegenstand musst du lösen.
Ich war ja mal vor ein paar Jahren auf einem Hip-Hop-Flohmarkt. Also wäre was aktuell gewesen. Das sollte, glaube ich, eine Serie werden in Berlin. Aber das war ganz cool. Also es war auch klassischer Flohmarkt, aber es waren ein paar Aussteller oder ein paar Verkäufer da, die aus dieser Hip-Hop-Szene kamen. Gerade was Platten und ein bisschen Klamotten anging. War ganz cool.
Klingt also, nice. Also wirklich
das ganz speziell. Also sowas könnte ich mir auch eigentlich ganz gut bei der Tape-Fabrik vorstellen, dass man sowas auch wie so ein Flohmarkt anbietet über einen Tag. So.
Mhm. Ja.
Bin ja ein großer Fan von Flohmärkten, aber...
Ich weiß nicht. Ich bin ein großer Fan von DJ 12 Finger Dan und der hat im Hintergrund die Uhr in der Hand und weiß, er möchte gerne noch einen Song spielen. Welchen haben wir denn ausgewählt hierfür? Ist der cool?
Mega cool.
Na, welcher wäre es denn?
Ja, wir haben etwas von Pete Rock und Grab Lover, die beiden Brüder. Collectors Item hat Bass rausgesucht. Sammlerobjekt.
Ist das ein schöner Song, mit dem wir so rausfaden aus der Sendung, sagst du? Gefällt dir?
Ja, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, also wir können den noch gerne einmal anteasern.
Dann teasern wir ihn an, sagen danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Backspin Love and Hate, Folge 101. Ihr seht, still counting, ne? Tausendste Folge reden wir dann nochmal über digitales Graffiti in einem Special vom dann Förderer Boogie Down Bass oder der Kuratorin Emma, was auch immer, mixed bei DJ 12 Finger Dan. Und das wird's geben in der 102., 103., 104., 105., ihr wisst. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao.
Peace.
Ciao.
Ciao.
Was ich lieb, was ich hasse. Was ich lieb, was ich hasse.